Dankeschön. Macht er dann von hinten dann, ne? Der König und sein Königreich. Wir begleiten Jesus weiter auf seinem Weg durch das Lukas-Evangelium und stoßen heute auf einen sehr bekannten Textabschnitt. Wer seine Bibel dabei hat, kann aufschlagen. Lukas 10, die Verse 25 bis 42. Und es kann auch schon die nächste Folie weitergesetzt werden. Dankeschön. Lukas 10, 25 bis 42. Und siehe, ein gewisser Gesetzesgelehrter stand auf, versuchte ihn und sprach: Lehrer, was muss ich tun, um ewiges Leben zu ererben? Er aber sprach zu ihm: Was steht in dem Gesetz geschrieben? Wie liest du? Er beantwortete und sprach: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben aus deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Verstand und deinen Nächsten wie dich selbst. Er sprach aber zu ihm: Du hast recht geantwortet, tu dies und du wirst leben. Da er aber sich selbst rechtfertigen wollte, sprach er zu Jesus: Und wer ist mein Nächster? Jesus erwiderte und sprach: Ein gewisser Mensch ging von Jerusalem nach Jericho hinab und fiel unter Räuber, die ihn auch auszogen und ihm Schläge versetzten und weggingen und ihn halbtot liegen ließen. Von ungefähr aber ging ein gewisser Priester jenen Weg hinab, und als er ihn sah, ging er an der entgegengesetzten Seite vorüber. Ebenso aber auch ein Levit, der an den Ort gelangte. Er kam und sah ihn und ging an der entgegengesetzten Seite vorüber. Aber ein gewisser Samariter, der auf der Reise war, kam zu ihm hin, und als er ihn sah, wurde er innerlich bewegt. Und er trat hinzu und verband seine Wunden und goss Öl und Wein darauf. Und er setzte ihn auf sein eigenes Tier und führte ihn in eine Herberge und trug Sorge für ihn. Und am folgenden Tag zog er 2 Denare heraus und gab sie dem Wirt und sprach: Trage Sorge für ihn, und was irgend du noch dazu verwenden wirst, werde ich dir bezahlen, wenn ich zurückkomme. Wer von diesen dreien, meinst du, ist der Nächste gewesen von dem, der unter die Räuber gefallen war? Er aber sprach: Der die Barmherzigkeit an ihm tat. Jesus aber sprach zu ihm: Geh hin und tu ebenso. Als sie aber weiterzogen, kam er in ein Dorf. Eine gewisse Frau aber mit Namen Martha nahm ihn in ihr Haus auf. Und diese hatte eine Schwester genannt Maria, die sich auch zu den Füßen Jesu niedersetzte und seinem Wort zuhörte. Martha aber war sehr beschäftigt mit vielem Dienen. Sie trat aber hinzu und sprach: Herr, kümmert es dich nicht, dass meine Schwester mich allein gelassen hat zu dienen? Sage ihr nun, dass sie mir helfen soll. Jesus aber antwortete und sprach zu ihr: Martha, Martha, du bist besorgt und beunruhigt um viele Dinge. Eins aber ist nötig. Denn Maria hat das gute Teil erwählt, das nicht von ihr genommen werden wird. Soweit Gottes Wort für diesen Sonntagmorgen. Ich habe den Text überschrieben, die nächste Folie bitte. Was wirklich zählt in der Nachfolge des Königs? Der ganze Text hat etwas mit einer inneren Haltung der Hauptperson zu tun. Vielleicht ist euch das beim Lesen oder Hören aufgefallen. Auch hier merken wir wieder, dass der Heilige Geist hier in Form durch den Evangelisten Lukas auf unser Herz zielen möchte. Es geht nicht in erster Linie um das äußere Verhalten, um das äußere Tun, sondern dass unsere Herzen angesprochen, berührt, verändert werden und daraus sich dann entsprechende Handlungen dann auch entwickeln. Gehen wir diesen Text einmal der Reihe nach durch. Fragen, die das Herz bewegen, die Verse 25 bis 29. Jesus begegnet hier, er begegnet ja vielen Menschen, hier an dieser Stelle einem Gesetzesgelehrten. Also einer Person, der sich im Gesetz Gottes auskannte. der mit Sicherheit viele Teile der Tora auswendig konnte. Und dieser stellt Jesus eine Frage. Lehrer, was muss ich tun, um ewiges Leben zu erben? Das ist eine sehr gute Frage. Aber an dieser Stelle mit einer etwas zweifelhaften Herzenshaltung. Es heißt nämlich geschrieben, er versuchte Jesus mit dieser Frage. Er stellte ihn auf die Probe. Er forderte ihn heraus. War es ihm wirklich ernst mit dieser Frage? War das, was sein Herz bewegte, wie bekomme ich ewiges Leben? Wertvoll ist diese Frage, glaube ich, wenn sie aus der Not des Herzens geboren ist, dass die eigene Sündhaftigkeit und die eigene Verlorenheit erkannt hat. Und ich möchte dich heute Morgen ganz persönlich ansprechen. Hast du dir diese Frage schon einmal gestellt? Ich denke, die meisten von uns ja. Aber vielleicht ist jemand heute Morgen hier, der mit Jesus noch nicht so viel zu tun hat, der dem Glauben vielleicht noch eher distanziert und kritisch gegenübersteht. Ist das nicht eine wirklich wichtige Frage? Wie erhalte ich ewiges Leben? Was muss ich dafür tun? Muss ich dafür überhaupt etwas tun? Vielleicht bist du an diesem Morgen hier und suchst gerade in diesem Moment nach Vergebung deiner Schuld, nach Rettung und ewigem Leben. Und da gibt es gute Nachricht für dich. Du brauchst nichts dafür zu tun, weil Jesus alles bereits dafür getan hat. Er hat es am Kreuz für einen jeden von uns vollbracht. Die Vergebung deiner und meiner Schuld. Der Gesetzesgelehrte fragte ja hier vor Jesu Kreuzestod. Und natürlich blickte er zurück auf die Tora, auf das Gesetz. Und war immer noch in der inneren Haltung, ich muss etwas leisten. Ich muss irgendwelche frommen Dinge vollbringen, damit ich dieses ewige Leben erben kann. Aber das Gesetz Gottes ist ja den Menschen gegeben, auch den Israeliten, um zu erkennen, dass sie dieses Gesetz gar nicht halten können, sondern dass einer kommen musste, der dieses Gesetz in Gänze erfüllt hat und der für einen jeden von uns am Kreuz sein Leben gelassen hat. Also du darfst dich heute Morgen mit all dem, was dich bedrückt, an Schuld, an Versagen, an Verzweiflung, an Jesus wenden. Wie wir eben gehört haben, dich zum Kreuz führen lassen und dort staunen. Alles vollbracht. Ich muss gar nichts tun, um ewiges Leben zu erben. Ich darf das, was Gott in Jesus mir anbietet, einfach im Vertrauen annehmen. Doch zurück zu unserem Text. Jesus tadelt den Gesetzesgelehrten nicht, sondern stellt ihm eine Gegenfrage. Eigentlich sind es zwei. Und Gegenfragen zu stellen, war durchaus üblich im hebräischen Kontext. Zunächst einmal fragt er, was steht denn im Gesetz geschrieben? Also er führt ihn zum Wort Gottes. Er führt ihn dahin, wo dieser Mann eigentlich sich auskannte, kompetent war. Und es kam ja auch eine Antwort, fast aus der Pistole geschossen. Aber ich finde es total spannend, was Jesus ihn noch fragte. Und ich weiß jetzt nicht, welche Übersetzung ihr habt. Ich habe eine ganze Reihe an Übersetzungen an dieser Stelle zu Rate gezogen. Es steht in den wenigsten Übersetzungen, was liest du? Was wir eigentlich erwarten würden. Es steht, wie liest du? Fand ich eine interessante Aussage. Ich vermute mal, dass an dieser Stelle, wie liest du, deshalb steht, dass Jesus ihn ganz bewusst auch auf seine innere Haltung ansprechen wollte. Mit welcher inneren Haltung liest du die Tora? Liest du das Gesetz? Liest du sie mit einer Haltung, dass Gott zu dir reden kann und du auch bereit bist, dich von ihm leiten zu lassen, dass du auch bereit bist, das, was Gott zu dir spricht, auch in deinem Leben zu tun? Und da muss ich mich an meine eigene Nase packen und mich fragen, wie lese ich eigentlich Gottes Wort? Lese ich, um meine stille Zeit gemacht zu haben, um meine Kästchen in meinem Bibelleseplan abhaken zu können? Es geht nicht darum, was wir in der Bibel lesen an erster Stelle, sondern wie, mit welcher inneren Haltung wir an diesen Text, an dieses Wort herangehen und Gott zu uns, zu unserem Herzen reden lassen. Das ist das Entscheidende. Und ich denke mal, ich könnte mir zumindest vorstellen, dass das auch die Intuition hier an dieser Stelle war, um dem Gesetzesgelehrten schon mal einen kleinen Hinweis zu geben auf seine innere Haltung. Er kam ja, um Jesus zu versuchen, ihn auf die Probe zu stellen. Wie liest du? Darf Gott zu deinem Herzen reden, auch jetzt in diesem Moment, und etwas ansprechen, etwas anpieksen, was vielleicht wehtut, schmerzhaft ist? Aber denk dran, er, auch wenn es schmerzhaft ist, er möchte etwas verändern, bewegen, heilen. Er möchte dich zu sich ziehen, in seine Gegenwart. Nun, der Gesetzesgelehrte weiß sogleich die Antwort auf Jesu erste Rückfrage und zitiert, und hier ist ganz interessant, was er macht. Er zitiert nämlich gleich zwei Stellen und verbindet die. Er war gar nicht genötigt, die zweite Aussage noch hinzuzufügen. Er zitiert zunächst einmal 5. Mose 6,5. Das sind eben die Texte, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, aus deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deiner ganzen Kraft, mit deinem ganzen Verstand. Er erweitert diesen Text sogar noch etwas, zumindest nach der deutschen Übersetzung. Da ist der Text in der Tora etwas kürzer. Aber dann bindet er noch 3. Mose 19,18 dazu und sagt, und deinen Nächsten wie dich selbst. Und Jesus lässt die Antwort stehen, korrigiert nicht, ist nicht überrascht, wie dieser Schriftgelehrte plötzlich zwei Texte zu einer Stelle zusammenfügt und sagt, du hast recht geantwortet. Tu so und du wirst leben. Und hier könnte das Gespräch ja eigentlich zu Ende sein. Ist es aber nicht. Es geht ja noch weiter. Jesus mag den Schriftgelehrten indirekt herausfordern, bist du wirklich bereit, dies in deinem Leben anzuwenden, was du gerade gesagt hast? Allein die Aussage in der Art und Weise, Gott zur Verfügung zu stellen, sich Gott hinzugeben, ihn zu lieben mit aller Kraft, mit allem Verstand, mit allem, was mein Leben ausmacht. Das ist ja schon eine Größenordnung, an dem wir jeden Tag neu schier verzweifeln mögen, wenn wir das vor Augen haben. Und dann noch den Nächsten in den Blickpunkt zu nehmen. Aber ich glaube, auch wir müssen uns dahinter fragen, wie steht es mit uns, die wir ja in der Nachfolge Jesu stehen? Steht er, steht Gott wirklich im Zentrum unseres Denkens, unseres Redens, unseres Handelns? Wie einfach ist es im Gottesdienst, diese Lieder zu singen, die wir gerade gesungen haben? Und wie herausfordernd ist es, das Herz immer wieder neu im Alltag auch mit seiner Präsenz, mit seiner Gegenwart erfüllen zu lassen, mit seinen Worten. Mir fällt das schwer. Ich muss immer wieder neu mir das ins Bewusstsein rufen, darum ringen, mir Zeit dafür nehmen. Aber das ist es, was zumindest der Schriftgelehrte hier als eine Antwort gegeben hat. Das Gespräch ist noch nicht zu Ende. Der Gesetzesgelehrte meint, sich rechtfertigen zu müssen. Auch das ganz interessant. Und stellt erneut eine wichtige Frage. Wer ist denn mein Nächster? Mit der Liebe zu Gott schien er vielleicht gar kein Problem zu haben. Vielleicht, weil Gott ja so weit weg ist. Man begegnet ihn im Tempel, Gottesdienst. Aber mit dem Nächsten, das sind eben die Leute, die einem auf den Keks gehen. Das ist dann nicht immer so einfach. Wer ist denn mein Nächster? Und darauf erzählt Jesus eine Geschichte, die wir alle gut kennen und die ich trotzdem mit euch gerne nochmal durchgehen möchte. Eine Geschichte, die zu Herzen geht. Die Verse 30 bis 37. Jesus erzählt von einem Mann, und wir können davon ausgehen, dass es sich um einen Israeliten, einen jüdischen Mann handelt, der auf dem Weg von Jerusalem nach Jericho von Räubern überfallen wird und dadurch in eine lebensbedrohliche Situation gerät. Das heißt nämlich, sie ließen ihn halbtot liegen. Sie überließen ihn einfach seinem Schicksal. Und ich gehe mal davon aus, dass wir uns alle ein Stück weit in so eine Situation hineinversetzen können. Ich weiß nicht, ob von euch schon mal jemand überfallen worden ist. Jetzt liegt er da, im Graben, stöhnt vor Schmerzen, kann sich kaum so richtig bewegen, schafft es gar nicht, irgendwie sich aufzurichten und betet vielleicht innerlich nur zu dem Gott Israels, lass doch jemanden vorbeikommen auf dieser Straße, aber bitte nicht die gleichen, die eben schon da waren. Und tatsächlich, er hört Schritte, preist den Herrn. Und jetzt kann man die Geschichte natürlich ein bisschen ausschmücken. Wer weiß, ob er mit seinen Augen noch halbwegs sehen konnte. Vielleicht hat er schon von Weitem erkannt, Halleluja, ein Priester, ein frommer Mann. Hilfe ist da. Danke, Herr. Und der Priester kommt. Sieht ihn auch nach einer kurzen Zeit dort liegen und rennt natürlich sofort hin und hilft ihm. Ein Pastor. Nee, er wechselt die Straßenseite. Können wir uns das vorstellen? Und denken wir, da steht Jesus und erzählt die Geschichte diesem Gesetzesgelehrten. Der kann das kaum glauben. Der Priester wechselt die Straßenseite und macht sich aus dem Staub. Es wird nicht erklärt. Manche Ausleger sagen, vielleicht hat er die Angst gehabt, die Räuber sind noch in der Nähe und er ist das nächste Opfer. Die Situation des Verletzten wird immer spitzt sich immer mehr zu. Wie verzweifelt muss er sein, das mitzuerleben? Da ist jemand, der hätte mir helfen können und geht einfach vorbei. Die nächsten Schritte. Er wagt schon gar nicht hinzusehen, aber er sieht ein Levit. Neue Hoffnung keimt auf, auch ein frommer Mann. Diese Leute sind doch eigentlich dazu da, um anderen Menschen Gott nahe zu bringen, in Gottes Gegenwart zu dienen. Die müssten doch barmherzig sein und einem Menschen, der so in Not geraten ist, helfen. Das Gleiche geschieht. Der Levit wechselt die Straßenseite, macht sich aus dem Staub. Ja, und dann, die Geschichte geht weiter und hält sogar ein Happy End bereit. Es kommt noch jemand vorbei. Der Schwerverletzte, wenn er diesen Menschen gesehen hat, ankommen, dann wird er sich, glaube ich, nicht gefreut haben. Da wird vielleicht doch, ich weiß es nicht, in so einer Situation klammert man sich auch eventuell an den letzten Strohhalm, aber wir müssen überlegen, wer dort kommt, ein Samariter. Aus anderen Predigten haben wir ja schon mitbekommen, die Feindschaft der Juden mit der samaritanischen Bevölkerung. Jesus wurde kurz vorher noch in einem samaritanischen Dorf die Gastfreundschaft verweigert, weil er auf dem Weg war nach Jerusalem. Also das waren keine Best Friends. Die waren verfeindet, gingen nicht ständig aufeinander los, aber das waren auch nicht Leute, auf die man sich verlassen hat, die man eingeladen hat. Und jetzt kommt so ein Samariter. Ach, der wird auch vorbeigehen. Und der Samariter, er sieht diesen Menschen und es passiert etwas mit ihm. Er hat Mitleid. Wörtlich steht dort, seine Eingeweide drehen sich in seinem Innern um, als er diesen verletzten Menschen dort liegen sieht. Er kann gar nicht anders, als zu ihm hingehen und sich zu ihm hinabbeugen, um ihm zu helfen. Das ist das Natürlichste, was in diesem Moment dran ist. Sein Herz ist voll Mitleid, bewegt, und diesem Menschen muss geholfen werden. Er würde das Gleiche doch erwarten von anderen, wenn ihm so etwas geschehen würde. Er wurde innerlich bewegt, sein Herz öffnete sich für die Not dieses Menschen, er erbarmte sich seiner. Und er hält nicht nur an, sondern kümmert sich um den Verletzten. Er macht erste Hilfe und bringt ihn dann sogar zur weiteren Versorgung noch auf seinem Lasttier in die nächstgelegene Herberge, für deren Kosten er zudem auch noch weiterhin aufzukommen bereit ist. Dort soll der Mensch gesund gepflegt werden. Und was es dazu braucht, ich werde es dir bezahlen, wenn ich auf meinem Rückweg hier vorbeikomme. Wow. Was für ein Beispiel von aufopferungsvoller Nächstenliebe und Barmherzigkeit. Von einem Fremden. Von einem Menschen, den man eher als Feind betrachtet. Diese Geschichte muss einem eigentlich zu Herzen gehen. Ich kann mir vorstellen, sie wird den Gesetzeslehrer aber auch ganz schön herausgefordert und geschockt haben. Erst klarzukommen, dass zwei hochgestandene jüdische Persönlichkeiten den Verletzten einfach so liegen lassen und dann zu erleben, wer an deren Stelle diesem Menschen hilft. Das passte, glaube ich, nicht so ganz in sein Weltbild hinein. Doch für uns geht diese Geschichte ja noch weiter. Für den Gesetzesgelehrten ist die hier zu Ende. Für uns muss sie weitergehen in unserem Denken, hoffentlich auch in unserem Herzen. Vom Evangelium wissen wir nämlich, dass wir alle miteinander unter die Räuber gefallen sind. Die Sünde hat uns gepackt und in eine lebensgefährliche Situation gebracht. Jeden von uns. Und wir waren so sehr auf Hilfe angewiesen, auf Hilfe von außen. Wir konnten uns nicht selber helfen. Das schlimmere Problem, die anderen auch nicht, weil sie von der gleichen Krankheit der Sünde befallen sind. Niemand ist da, der zu helfen bereit oder in der Lage dazu wäre, bis Jesus kam. Bis Jesus kam und sich in seiner Liebe zu uns hinabbeugte, wie dieser Samariter sich hinabbeugte zu diesem Verletzten. Und Jesus uns Gottes Barmherzigkeit zuteil werden ließ, einem jeden von uns. Er war sogar bereit, sein Leben für uns zu lassen, damit wir ewiges Leben empfangen. Das war ja die Ausgangsfrage des Gesetzesgelehrten. Hier, in der Gesprächssituation, war mehr als ein barmherziger Samariter. Jesus war da, der auf dem Weg nach Jerusalem war, um dort für uns zu sterben. Jesus war da, der auch heute all deine Not, all deine Verzweiflung, das muss ja nicht unbedingt notwendigerweise immer mit Schuld zu tun haben, aber der deine Situation kennt und der sich dir in Barmherzigkeit offenbaren möchte, der dir helfen möchte. Sicherlich gebraucht er in vielen Fällen Menschen dazu. Ärzte, Krankenschwestern, Medizin. Menschen, die zuhören können, die nicht gleich kluge Ratschläge aus der Bibel parat haben, sondern vielleicht erstmal zuhören, verstehen wollen, wie es einem geht. Und dann hoffentlich in einer weisen und angemessenen Art einem helfen, neu auf Jesus zu schauen und dort die eigentliche Hilfe zu erfahren. David betete in Psalm 51, den haben wir heute schon gehört: Sei mir gnädig, o Gott, nach deiner Güte, nach der Größe deiner Erbarmungen, tilge meine Übertretungen. Schon David hat das damals verstanden. Ich brauche Gott, der sich mir in seiner Barmherzigkeit offenbart und nahe kommt, um mir meine Schuld zu vergeben. Anders kann ich nicht bestehen. Gott ist ein Gott, der barmherzig ist, auch der Gott des Alten Testaments, weil es der gleiche ist. In Epheser 2, Vers 4 schreibt Paulus eine ähnliche Aussage. Gott aber, der reich ist an Barmherzigkeit, wegen seiner vielen Liebe, womit er uns geliebt hat, hat auch uns, als wir in den Vergehungen tot waren, mit dem Christus lebendig gemacht. Durch Gnade seid ihr errettet. Du brauchst am Straßenrand nicht weiter liegen bleiben. Verzweifelt, voller Hoffnungslosigkeit, so. Weil du denkst, mir hilft dir doch niemand. Jesus ist gekommen. Er ist für dich gestorben. Er vergibt dir deine Schuld und möchte dir ewiges Leben schenken. An dieser Stelle greift Jesus das Gespräch noch einmal auf und richtet eine weitere Frage an den Gesetzesgelehrten. Und jetzt noch mal gut hinhören oder in euren Text hinschauen. Wer von diesen dreien, meinst du, ist der Nächste gewesen von dem, der unter die Räuber gefallen war? Also ich habe mich bei der Geschichte schon immer gefragt, ist das nicht ein bisschen seltsam gefragt? Will Lukas hier uns verwirren? Also eigentlich kann ich mir vorstellen, der Gesetzesgelehrte hat ja gesagt, und meinen Nächsten wie dich selbst soll ich lieben. Und die Frage, wer ist denn mein Nächster? Und dann diese Geschichte, der Nächste ist doch ganz klar, der im Straßengraben liegt. Das ist doch der Nächste, der meine Hilfe braucht. Jesus wechselt die Perspektive. Er stellt die Frage völlig um. Habt ihr das mitbekommen im Text? Ich lese es nochmal. Wer von diesen dreien, die drei Leute, die da vorbeigekommen sind, ja? Wer von diesen dreien, meinst du, ist der Nächste gewesen? Also einer von diesen dreien soll der Nächste gewesen sein, dem, der unter die Räuber gefallen war. Also ich hätte erwartet, wer war der Nächste für die drei Vorbeikommenden? Das hat Jesus aber nicht gefragt. Er will, glaube ich, dem Gesetzesgelehrten schlicht und ergreifend eins deutlich machen. Auf die Frage, wer ist denn mein Nächster? Du bist der Nächste für denjenigen, der in deinem Einflussbereich in Not gerät. Um dich geht es, um deine innere Haltung, um deine Einstellung, um deine Bereitschaft zu helfen. Und dann spielt es keine Rolle, wer da am Straßenrand liegt. Weil das hat gar nicht zu interessieren, ob das jemand ist, dem ich gerne helfen möchte oder wo ich dann doch lieber selber die Straßenseite wechsle, um vorbeizugehen. Nicht der Notleidende ist hier in erster Linie der Nächste, nicht in erster Linie, sondern derjenige, der ihm geholfen hat. Das erkennt auch der Gesetzesgelehrte in seiner Antwort an und wird von Jesus erneut aufgefordert, ein zweites Mal, geh hin und tu ebenso. Leb das. Füll das mit Leben. Ich glaube, Nachfolger des Königs müssen sich daran messen lassen, inwieweit sie die Wesenszüge ihres Königs nachahmen. Wir können barmherzig sein, nicht aus uns selbst heraus. Da werden wir versagen. Aber wir können barmherzig sein, weil wir seine Barmherzigkeit erfahren haben und jeden Tag aufs Neue erfahren dürfen. Weil wir unter seiner Barmherzigkeit leben. Deshalb können und sollen wir barmherzig mit anderen Menschen sein. Und dann ein letztes. Eine Geschichte, die sich daran anschließt. Eine Grundsatzentscheidung, die zu einer Herzenshaltung führt, so habe ich das mal formuliert. Jesus zieht weiter und kommt nach Bethanien, wo Martha mit ihrer Schwester Maria und ihrem Bruder Lazarus wohnte, der hier jedoch unerwähnt bleibt. Und Martha lädt Jesus mit seinen Jüngern ein und beginnt sich gleich, orientalische Gastfreundschaft, gleich um die Bewirtung zu kümmern. Und wir wollen das nicht aus den Augen verlieren, das ist durchaus lobenswert. Gastfreundschaft, ein hohes Gut, gerade in der Kultur. Maria währenddessen setzt sich zu Jesu Füßen nieder. Martha würde denken, macht einen auf faul. Und lauscht Jesu Worten. Wir haben das Bild, glaube ich, vor Augen. Ja, Martha scheppert in der Küche hinten und Maria sitzt da, die Jünger sind da und Jesus scheint zu lehren. Und Maria schaut ganz fasziniert zu ihm hoch und hört zu. Die Lage eskaliert. Irgendwann wird's Maria zu bunt und sie beschwert sich bei Jesus, weil Maria ihr nicht bei der Arbeit hilft und erwartet Unterstützung vom Meister. Und dann kommt seine Antwort. Martha, Martha, du bist besorgt und beunruhigt um viele Dinge. Klammer auf, die auch nicht an sich falsch oder schlecht sind. Klammer zu. Aber eins ist nötig. Maria hat in dieser Situation das Entscheidende verstanden, worum es geht, was jetzt dran ist. Essen ist auch wichtig, ist auch gut. Aber Maria hat vielleicht an dieser Stelle eine Grundsatzentscheidung getroffen, die zu einer Herzenshaltung führte und die ich auch für mein Leben mir wünsche. Eine Grundsatzentscheidung, die zu der Herzenshaltung führt, ich muss in erster Linie mir Zeit mit Jesus nehmen, bevor ich losgehen kann, um für Jesus da zu sein. Die Situation können wir ja schlecht eins zu eins in unser Leben übertragen. Ja, also ich glaube nicht, dass Jesus schon leibhaftig bei euch zu Besuch war und ihr jetzt am Überlegen wart, Maria und Martha Geschichte, was mache ich jetzt? Lasse ich den Herd ausgeschaltet und setze mich erstmal zu ihm hin und höre, was er mir zu sagen hat. Aber jedes Mal, wenn wir dieses Wort zu Hause aufschlagen, ist die Situation ähnlich. Und jetzt versuche ich meiner Frau schon im Haushalt zu helfen, aber ich muss gestehen, wenn ich jetzt die Bibel habe, da lässt mich der Spül in der Küche kalt und da muss ich auch nicht groß aufräumen. Das sind eher andere Dinge, die mich ablenken. Die Zeitung zum Beispiel, der Sportteil. Da würde ich dann lieber schon mal dorthin gehen und mich dort zeitlich investieren. Oder plötzlich fallen mir Sachen aus dem Gemeindekontext ein. So wie heute Morgen noch kurz, als ich da saß, dass mir einfiel, ich habe den Gebetsbrief noch gar nicht für März fertig und ich fahre Montag in Urlaub. Wie kriegen wir das jetzt hin? Also da sind dann auch gewisse Aktivitäten, wo ich denke, hoppla, was ist jetzt eigentlich dran? Ich sitze hier, um mich auf den Gottesdienst einzustellen. Jesus will zu uns sprechen. Ich hoffe auch zu mir, auch wenn ich jetzt der Redende bin. Aber wie schnell passiert es, dass Jesus auch zu dem einen oder anderen von uns sagen müsste, du bist besorgt und unruhig um so viele Dinge, die mögen auch wichtig sein. Die haben auch ihren Platz in deinem Leben, aber vielleicht nicht jetzt. Vielleicht ist jetzt dran, die Bibel rauszuholen und zu hören, was Jesus zu sagen hat. Es geht ja in dieser Geschichte, und wir müssten eigentlich eine eigene Predigt haben für diesen kurzen Text. Es geht nicht um Pro und Contra Martha und Maria, sie gegeneinander auszuspielen. Aber ich glaube, es geht schon darum, dass Jesus uns deutlich machen will, wir werden von so vielen Dingen, auch von guten, auch von frommen Dingen, in Beschlag genommen. Die scheinen so dringlich zu sein. Während Jesus aber zu unserem Herzen reden möchte, weil er dort etwas verändern will. Ja, aber ist es nicht gut und wichtig, Jesus zu dienen? Darüber haben wir doch auch hier schon Predigten gehört, ihm nachzufolgen, Gutes zu tun, andere Menschen in den Blick zu nehmen. Klar. Aber worauf möchte dieser kurze Text uns aufmerksam machen? In der Nachfolge des Königs geht es nicht in erster Linie darum, etwas für ihn zu tun, sondern sich immer wieder neu zuerst Zeit mit ihm zu nehmen, in denen er uns dienen möchte, durch sein Wort. Und aus dieser Stille heraus, aus dieser Gemeinschaft mit Jesus, mit Gott heraus, können wir dann auch wieder gestärkt, motiviert, mit einer klaren Prioritätenausrichtung hinausgehen, um unseren ganz normalen Alltag zu bewältigen, aber eben auch in seinem Reich unterwegs zu sein und ihm zu dienen. Vielleicht kannst du dich ja hier an dieser Stelle selber mal fragen, wie du geistlich tickst. Bist du eher jemand, der wie Martha besorgt ist, etwas für Jesus zu tun und dir da tausend Dinge einfallen, die sonst ja keiner macht und die ja gemacht werden sollten? Oder ist es dir wichtiger und nimmst du dir wirklich regelmäßig Zeit, zu seinen Füßen zu sitzen und Jesus zu dir reden zu lassen? Ich gehe mal davon aus, dass wir alle, die wir hier sitzen, so gerne möchten, dass Gottes Macht in unser Leben hineingreift, uns hilft in unseren Herausforderungen, in unseren Krankheiten, in unseren zerrütteten Ehen, in unserer geistlichen Bequemlichkeit, wo wir nicht in die Puschen kommen, was auch immer. Wir wollen Gottes Macht spüren in unserem Leben. Aber sind vielleicht so wenig bereit, dafür das zu tun, was uns zu diesem Wirken Gottes verhilft, nämlich in seine Nähe zu treten, mit ihm zu reden im Gebet und ihn zu uns reden zu lassen. Wenn du dazu nicht bereit bist, dann musst du dich doch nicht wundern, warum vielleicht geistlich so wenig in deinem Leben passiert. Man kann nicht mit einem Fastfood-Christ sein, ein geistlich starker, motivierter, Christus hingegebener Nachfolger sein. Da braucht es mehr. Da braucht es immer wieder neu, der Einladung Gottes zu folgen in seine Gegenwart. Und es geht hier gar nicht um frommen Aktionismus. Es geht einfach darum, zu schauen, wo nehme ich mir am Tag Zeit, da damit Jesus zu mir reden kann, damit Jesus mich verändert, damit Jesus mir immer wieder neu sein Wesen aufzeigt, seine Barmherzigkeit, um mir dann deutlich zu machen, so, und diese Barmherzigkeit, die darfst du jetzt bei Aldi an der Kasse dem gegenüber zum Ausdruck bringen, der sich gerade so elegant vorgedrängelt hat oder wer auch immer dir heute über den Weg läuft. Ich glaube, was wirklich zählt in der Nachfolge Jesu, ist unserem König immer ähnlicher zu werden. Sein Wesen zu betrachten und zu sehen, was wir davon selber präsentieren dürfen, weil er in uns lebt. Und dann natürlich auch hinzugehen und anderen Menschen zu dienen, zu erkennen, ich bin immer der Nächste für die Person, die in meinem Einflussbereich gerade in Not ist. Möge Gott uns dabei helfen. Amen.